Ich versuche zumindest in der Zeit zu bleiben. Irmgild, du bist die Zeitwächterin. Ich würde gerne, also das Thema ist der Jakobusbrief. Mir wurde heute das zweite Kapitel zugewiesen und würde gern mit einer Geschichte starten, die, finde ich, sehr gut verdeutlicht, was das Herzensanliegen von Jakobus ist. Die Geschichte ist von Nicky Gamble, kennen viele vielleicht von euch, der Erfinder der Alpha-Kurse. Und er erzählt von einem Polizisten, der in London sein Abschlussexamen ablegen muss. Er muss im Examen vier Aufgaben bewältigen. Mit den ersten drei kommt er super klar. Und dann kommt die vierte. Und diese lautet folgendermaßen. Sie sind in einem Londoner Außenbezirk auf Streife. Plötzlich explodiert eine Gasleitung in einer Straße in ihrer Nähe. Bei ihren Nachforschungen stellen sie fest, dass die Explosion ein riesiges Loch in den Bürgersteig gerissen hat. Daneben liegt ein umgestürzter Kleinbus, aus dem es stark nach Alkohol riecht. Beide Insassen, ein Mann und eine Frau, sind verletzt. Die Frau erkennen sie als die Frau ihres Abteilungsleiters, der sich gegenwärtig in den USA aufhält. Ein vorbeikommender Autofahrer bietet ihnen seine Hilfe an, aber den erkennen sie als einen Mann, der einen bewaffneten Raubüberfall durchgeführt hat und deswegen gesucht wird. Plötzlich läuft dann ein Mann aus einem nahegelegenen Haus und ruft, seine Frau erwarte ein Kind und der Schock der Explosion hat die Geburt eingeleitet. Ein anderer Mann, der von der Wucht der Explosion in einen Kanal geschleudert worden war, schreit um Hilfe, da er nicht schwimmen kann. Unter Berücksichtigung des Gesetzes für geistige Gesundheit beschreiben Sie bitte mit kurzen Worten, wie Sie sich verhalten würden. Dieser Beamte denkt kurz nach, nahm einen Stift und schrieb, ich würde meine Uniform ausziehen und mich unter die Leute mischen. Dieser Beamte hat eine Aufgabe und die besteht darin, Polizist zu sein. Diese Berufung, sein Amt, wird durch die Uniform verdeutlicht und diese Uniform hebt ihn aus seiner Umgebung hervor. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem, was Jakobus möchte. Wir sind dazu berufen, uns nicht der Umgebung anzupassen, sondern anders zu sein. Unsere Berufung lautet, unseren Glauben zu leben, unsere Identität, die wir mit dem Glauben angezogen haben. Und es gibt einen Schlüsselvers im Jakobusbrief, in Jakobus 4. Und der wird mit ganz kerniger Sprache eingeläutet. Ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Das ist der Aufhänger des Jakobusbriefes. Jakobus 4, ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet. Wer ein Freund dieser Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Und jetzt geht Jakobus hin und zählt auf, was er unter Freundschaft mit dieser Welt versteht. Er zählt diese Sünden auf, die wir mit der Freundschaft dieser Welt begehen. Und in Kapitel 1 ist das der Zorn und seine Zunge nicht im Zaum halten zu können. In Kapitel 2, um den es heute geht, ist es, dass man nach dem Ansehen eine Person beurteilt und dass der Glaube ohne die Werke tot ist. In Kapitel 3 und 4 geht es Jakobus nochmal ganz stark um die Zunge und er bringt es auch da wieder auf den Punkt, die den ganzen Menschen schmutzig macht. Neid und Streitsucht als Zeichen für Freundschaft mit dieser Welt. Und das schlechte Reden übereinander. Kapitel 5 dann, die Warnung davor, dass der Reichtum in im Leben einen Raum einnehmen kann, der ihm nicht zusteht. Und dann in Kapitel 5 auch darum, nicht zu schwören. Kapitel 2 heute, und damit möchte ich einsteigen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, es wird kein Text eingeblendet, kein Bibeltext, nimm dein Handy oder die Bibel von hinten, das ist die Chance. Übrigens ist mir auch nochmal bei den Vorbereitungen ganz deutlich geworden, du wirst den Jakobusbrief mit allergrößten Wahrscheinlichkeit nicht verstehen und auch die Gedanken dieser Predigt nicht wirklich nachvollziehen können, wenn du dir mal nicht die Zeit nimmst, diese 5 Kapitel am Stück durchzulesen. 5 Kapitel schafft man vielleicht in 20 Minuten und die Chance ist es vielleicht sogar, ihn mehrfach zu lesen, um einfach auch mal so ein Gefühl, den Heiligen Geist zu dir reden zu lassen, was der rote Faden ist, den Jakobus uns nahebringen möchte. Jakobus 2, Abvers 1. Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit regiert. Dann beurteilt nicht nach ihrem Aussehen. Dann beurteilt andere nicht nach ihrem Ansehen. Und jetzt erklärt er das mit einem praktischen Beispiel. Stellt euch vor, ab Vers 2, in eure Versammlung kommt ein Mann. Er hat ein prächtiges Gewand an und trägt an seinen Fingern goldene Ringe. Es kommt aber auch ein Mann, der arm ist und schmutzige Kleidung hat. Ihr kümmert euch um den, der prächtig gekleidet ist, und sagt zu ihm, setz dich hierher auf den guten Platz. Zu dem Armen aber sagt ihr, bleib da stehen oder du kannst dich neben meinem Fußschemel setzen. Legt ihr da nicht unterschiedliche Maßstäbe an und werdet so zu Richtern, die bewusst Fehlurteile fällen? Hört zu, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade die Armen in der Welt erwählt, die reich sind im Glauben? Sie sollen das Reich erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, die euch vor die Gerichte zerren? Sind es nicht auch sie, die den guten Namen in den Schmutz ziehen, den Namen, der bei der Taufe auf euch gelegt wurde? Legt ihr dann nicht unterschiedliche Maßstäbe an, Vers 4 nochmal, und werdet zu Richtern, die bewusst Fehlurteile fällen? Die Schlachter übersetzt ihr, würdet ihr dann nicht Unterschiede machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Und vielleicht erinnerst du dich daran, was Jesus über das Richten gesagt hat. Ich finde es wirklich krass, dass Jesus hier die Konturen des Richtens so deutlich in Zusammenhang mit dem Ansehen einer Person bringt. Jetzt mal ernsthaft, hey, wem ist das noch nicht passiert, eine Person nach ihrem Ansehen zu beurteilen? Wir sind super vertraut damit und ein Stück weit liegt das auch in uns. Wir sind so verfallen, dem Ansehen einer Person zu folgen, darauf zu reagieren, sensibel dafür zu sein. Und Jakobus, er nimmt hier in keinster Weise ein Blatt vor den Mund. Man könnte fast sagen, Jakobus, musst du so dramatisieren? Ja, er muss. Warum? Ihm geht es um die Armen. Ihm geht es um die, die gebrochen sind, die nicht mithalten können und an denen ein unterschiedlicher Maßstab gelegt wird. Und er spricht davon, dass es eben die wahre, er sagt, hey, es ist die Natur der Sünde, in böser Absicht zu richten und sich so zu verhalten wie die sündige Welt um uns herum. Du denkst an diesen Polizisten mit seiner Uniform. Wann immer wir jemanden nach dem Ansehen beurteilen, verhalten wir uns wie diese Welt um uns herum und beschmutzen in einem ganz tiefen Sinn die Uniform des Glaubens, die wir angezogen haben. Jetzt könntest du vielleicht sagen, hey komm, es ist aber jetzt wirklich hier nicht das größte Problem. Jetzt mal ernsthaft, in Zeiten, wo sich eigentlich jeder mit den Möglichkeiten, die man heute hat, mit Zalando, Amazon und was weiß ich, prächtig kleiden kann, das ist eben in den Hintergrund geraten, dieses Ansehen nach einer Person. Ist es so, spielt das tatsächlich keine Rolle mehr, dass wir eine Person nicht mehr nach dem Ansehen beurteilen? Sind wir gefeit vor dieser Gefahr? Ich bin überzeugt davon, dass es Jakobus hier um ein Prinzip geht. Ey, vielleicht ist tatsächlich nicht mein Problem oder dein Problem oder das Problem hier in der Gemeinde, dass wir Personen bevorzugen, die prächtig gekleidet sind. Aber lass uns ehrlich sein, wir alle, jede Gemeinschaft, jede Gruppe, auch jeder Einzelne, definiert immer auch in unterschiedlichem Maß das, wovon er Ansehen ableitet. Du definierst für dich einen Standard, nach dem Menschen deinen Respekt eher bekommen, verdienen wie andere. Und je nachdem auch, in welchen Gruppen wir uns bewegen, auch hier in der Gemeinde, können das unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Standards sein. Und ey, wir sind alle vertraut damit. Nochmals, lass uns ehrlich sein, wir sind sehr vertraut damit, uns an diesen Äußerlichkeiten festzuhalten. Vielleicht ist es bei dem einen, dass jemand nicht top gekleidet ist oder gerade andersrum. Vielleicht definieren wir unseren Standard so, dass jemand nicht nach unseren Vorstellungen für gekleidet ist, wie ein Christ eigentlich gekleidet sein sollte. Wir sind so schnell dabei, uns an solchen Äußerlichkeiten festzuhaken. Vielleicht definieren wir einen Standard an Ansehen, wenn wir sagen, boah, irgendwie ist es wichtig, dass ein guter Christ mit einer großen Bibel, ich übertreibe ein bisschen, zum Gottesdienst kommt. Oder gerade andersrum, ey, Ansehen, das uns stört, dass jemand so demonstrativ seine große Bibel mit in den Gottesdienst nimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, wir alle kennen sowas. Aber krass fand ich auch, wenn beim Lesen des Jakobusbriefes, dass das Jakobus nicht runterspielt. Urteilt nicht nach dem Ansehen. Und Gott ist es, der in unser aller Herzen schaut. Und wir urteilen ganz oft nicht darüber, wie lieblos oder hartherzig jemand ist, sondern das Urteilen über das Äußere beherrscht uns. Und es ist so einfach, sich an diesen äußeren Dingen festzuhalten, sich davon vereinnahmen zu lassen. Und wir alle wissen warum. Weil es uns möglich macht, von dem eigenen Schmutz, der in uns ist, wegzusehen und ihn wegzuschieben. Da ist der Arme, vielleicht der, der eben nicht unseren Standard erfüllt, den Standard eines Gemeindemitglieds, den wir in unserer Clique, in unserer Gruppe aufgestellt haben. Wer ist der Arme? Der Gebrochene? Ja, in unserer, Gott sei Dank, in der Zeit, in der wir leben, ist Armut durch den Einfluss auch des Staates weit zurückgedrängt worden. Aber hey, diese Gebrochenheit, Menschen, die auf der Strecke bleiben, die gibt es immer noch. Manchmal definieren wir sie und manchmal sind sie vielleicht per se durch ihre Art, durch ein Auftreten, der es ihnen schwierig macht, irgendwo in der Gemeinde anzudocken. Wir sollten einen Blick dafür haben. Gott ist der Arme wichtig. Darum geht es, Jakobus hier. Beurteile nicht nach dem Ansehen. Und Jakobus, er geht sogar so weit, er macht unmissverständlich klar, dass er sagt, hey, jemanden nach dem Ansehen zu beurteilen, ist kein kleiner Fehler. Es ist auch keine kleine Sünde. Er macht etwas, was ziemlich krass ist, abgefahren. Und du wirst erstaunt sein, wenn du die nächsten Verse auf dich wirken lässt. Ab Vers 8 dann, in der Heiligen Schrift steht, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr dieses königliche Gebot wirklich befolgt, handelt ihr richtig. Wenn ihr andere nach ihrem Ansehen beurteilt, macht ihr euch schuldig. Und das Gesetz deckt eure Übertretung auf. Denn wer das ganze Gesetz befolgt, aber ein einziges Gebot übertritt, hat gegen alle Gebote verstoßen. Wer das ganze Gesetz befolgt, aber ein einziges Gebot übertritt, hat gegen alle Gebote verstoßen. Und jetzt macht Jakobus genau das, wo man verleitet ist, zu sagen, ey Jakobus, ernsthaft, du stellst dieses Urteilen nach dem Ansehen in einer Reihe mit Ehebruch und Mord ernsthaft? Von Gott kommt das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Er hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber einen Menschen tötest, hast du das ganze Gesetz übertreten. Und jetzt greift diese Rückkopplung, die Jakobus hier beschreibt. Hey, wenn ich andere nach ihrem Ansehen beurteile, wie immer ich auch dieses Ansehen beurteilt, definiert, die Standards gesetzt habe, wenn ich andere nach ihrem Ansehen beurteile, dann steht das, und so steht das so Jakobus, nach Jakobus hier, dann steht das, stellt das Jakobus in eine Reihe mit Ehebruch und Mord. Wir übertreten das ganze Gesetz. Ist eigentlich ziemlich abgefahren. Redet und handelt ab Vers 12 wie Leute, von denen gilt, Gott wird sie nach dem Gesetz richten, das uns frei macht. Denn ein unbarmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Wer aber barmherzig gewesen ist, für den gilt, die Barmherzigkeit triumphiert im Gericht. Redet und handelt wie Leute, von denen gilt, Gott wird sie nach dem Gesetz richten, das uns frei macht. Denn ein unbarmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen hat. Wer aber barmherzig gewesen ist, für den gilt, die Barmherzigkeit triumphiert im Gericht. Wenn ich wirklich nach diesem Gebot der Liebe handle, dann bemühe ich mich, dann werde ich alles darauf setzen, diese Sünde zu vermeiden, nach Äußerlichkeiten jemanden zu beurteilen und zu behandeln. Dann geht Jakobus noch einen Schritt weiter. Er greift diesen Zusammenhang auf und sagt, hey, diese Uniform, die du angezogen hast, die muss in dieser Welt eine Wirkung haben. Von der muss etwas ausgehen. Ab Vers 14. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich alleine und ist tot. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich alleine und ist tot. Vielleicht kommt dir jetzt in den Sinn und sagst, hey Moment, was ist jetzt mit dem Römerbrief? Damit, dass wir alle aus Gnade errettet worden sind, dass wir alle ohne einen Verdienst gerecht gesprochen worden sind. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt worden sind durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Römer 3, 23 bis 24, bis 25. Ey, wie passt das irgendwo zusammen? Und irgendwie lässt uns Jakobus hier nicht die Option, diese Wahrheiten gegeneinander auszuspielen. Er kommt deshalb mit diesem ganz einfachen, praktischen Beispiel. Du sagst, du hast Glauben. Stell dir jemand vor, der in den Gottesdienst kommt, zu dir kommt und nichts anzuziehen hat. Und wenn du Glauben hast, dann wirst du natürlich selbstverständlich dafür Sorge tragen, dass die Not dieses Menschen gelindert wird. Ganz bodenständig, ein schlichtes Beispiel, das jeder nachvollziehen kann. Wenn wir Glauben haben, dann wirkt sich das in Taten aus. Und in dem Stil, den Jakobus hier hat, geht es dann weiter, ab Vers 18. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben, ich habe die Taten. Gabentest, ich habe die Gabe des Glaubens, jemand anders die Gabe des Dienstes. Jakobus geht dann noch einen Schritt weiter. Dem würde ich antworten, zeige du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Wir sind geprägt worden durch 500 Jahre Reformation, gerettet aus Gnade. Ja, Gott sei Dank ist das so. Und gerade als evangelische Christen spielt das für uns eine große Rolle. Und manchmal kann das tatsächlich in den Hintergrund geraten. Hey, unser Glaube, dieses Gewand, diese Uniform, die wir angezogen haben, muss Auswirkungen haben, Frucht tragen in diese Welt hinein. Und wir sind mit dem vertraut, wir wissen das. Wir wissen das an diesem ganz praktischen Beispiel. Jemand kommt, der unter Not leidet, da kann ich mich nicht damit rausreden, dass ich nicht die Gabe des Gebens habe oder die Gabe der Tat. Ich reagiere, ich tue das, was naheliegend ist, das, was aus meiner Identität hineinfließt und lindere diese Not. Und das greift Jakobus ja auf. Ich reagiere in die Situation hinein. Ab Vers 21, ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf dem Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einen anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Irgendwie wird Jakobus hier wieder so plakativ. Muss er unbedingt eine Prostituierte neben Abraham setzen? Hey, es gab viele andere Vorbilder des Glaubens. Und auch da macht er das ganz bewusst. Hey, wir Menschen, wir hätten wahrscheinlich Rahab weggelassen. Bei Abraham ist es ziemlich klar, worin seine Tat des Glaubens bestanden hat. Und er geht so weit, er zeigt seinen Glauben in einen Schritt, der eigentlich einen Menschen zerbrechen kann. Er ist bereit, Gott wirklich das Wichtigste, was er hat, zu bringen, zu opfern, sein Kind. Gegensatz, was hat Rahab getan? Eigentlich nicht viel. Sie hat als Prostituierte zwei Spionen Hilfestellung geleistet, die ihr Haus betreten, und das rettet ihr Leben. Sie hat Mut bewiesen und Gott hat sich daran gefreut. Und später wird sie sogar die Stammmutter von Jesus, wird im Neuen Testament namentlich im Stammbaum von Jesus erwähnt. Und warum, frage ich mich, stellt Jakobus hier gerade diese beiden zusammen? Schau mal, es war nicht die Aufgabe von Rahab, ihren Sohn zu opfern, ihren Glauben dadurch zu bezeugen. Genauso wenig, wie es die Aufgabe von Abraham war, die Kundschafter zu retten und dadurch seinen Glauben zu zeigen. Du erinnerst dich an Epheser 2, Vers 10. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir uns einer Sache sicher sein. Er wird auf dem Weg, auf den er uns ruft, auf dem Weg, auf den wir gehen, Werke vorbereiten. So wie es eben das Werk Abrahams sein musste, wer darin geprüft wurde, seinen Sohn zu opfern, ob er bereit dazu gewesen wäre, und das Werk für Rahab vorbereitet wurde, diese Kundschafter zu schützen und ihren Glauben, das, was in ihr hineingelegt wurde, dadurch zu zeigen. Und es stimmt allerdings, auch die andere Seite ist richtig, wenn Jakobus sich so ins Zeug legt, um uns verdeutlichen, dass wir an diesen guten Werken vorbeigehen können. Es besteht die Option, dass du an den Werken, die Gott vorbereitet hat, die du und ich tun sollen, dass wir an ihnen vorbeigehen können. Und warum ist das so schlimm, so gefährlich? Weil diese guten Werke, in denen wir uns bewegen sollen, die Frucht, die entsteht, Teil unserer DNA sind. Wir sind eine Neuschöpfung. Wenn Gott uns neu schafft, dann auch mit dieser Perspektive, dass du in den Menschen, die um dich herum gestellt sind, hier in der Gemeinde, in deiner Familie, in den Orten, in denen du dich bewegst, dass etwas Gutes, Frucht von dir zu ihnen sichtbar wird, fließen soll. Und jetzt stehst du vielleicht auch an diesem Punkt, dass du sagst, ey, sind wir dann nicht wieder genau an diesem Punkt, dass wir Getriebene sind, uns immer wieder fragen müssen, boah, ey, habe ich jetzt hier genug getan und erfülle ich jetzt diese Anforderungen, die Gott gesetzt hat? Es geht nicht darum, und das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, es geht nicht darum, über irgendwelche Hürden zu springen oder irgendwelche Standards zu erfüllen, damit Gott uns annimmt. Das Thema ist geklärt. Warum? Wenn wir anfangen, Getriebene zu werden, dann wird uns das früher oder später von Jesus und von den Menschen, die um uns herum sind, entfernen. Die Wahrheit, die über uns festgestellt wird in dieser Perspektive, ist das, was in Jesaja steht. Wir alle ermangeln der Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir sind nicht gut genug. Unsere allerbesten Taten sind vor ihm wie ein blutiges, wie ein unreines Gewand. Es geht nicht darum, über diese Hürde zu springen. Nein, es geht um diese guten Taten. Hey, mach dir das bewusst. Selbst unsere allerbesten Taten sind vor ihm wie ein blutiges Gewand. Und Paulus wird im Korintherbrief sogar noch krasser, in 1. Korinther 13 noch deutlicher. Er sagt, hey, es kann sein, 13 Vers 3, dass du alles, was du hast, weggegeben hast, sogar bereit bist, dich für deinen Glauben verbrennen zu lassen. Und dann stehst du einmal vor Gott und du musst dir die Worte gefallen lassen, dass dir nichts gebracht hat, weil es ohne Liebe geschehen ist. Eigentlich erschreckend, verstörend. Aber es schützt uns auch gleichzeitig. Es geht darum, dass du und ich diese Uniform unseres Glaubens, dieses Gewand, das wir angelegt haben, dass wir das ganz natürlicherweise leben und dass wir das ein Leben leben, das von Frucht geprägt ist. Es ist ein natürlicher Prozess, der aus meiner Identität als Christ entsteht. Die Frucht des Geistes aber, Galater 5, 22 bis 26, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gute Taten, Taten, die Frucht, die aus dem Glauben wächst. Und wenn du dir die Frage stellst, ey, wie wird das Wirklichkeit in meinem Leben? Dann gibt es eine einzige Sache, für die du und ich Sorge tragen müssen. Und diese eine Sache hat Jesus beantwortet. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Das ist das, worum wir uns bemühen müssen. Es geht darum, mit Jesus verbunden zu bleiben. Und dann werden sich die Prozesse ganz natürlicherweise freisetzen, die in unserem Leben Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung freisetzen. Es wird gar nicht anders gehen. Wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn du dafür Sorge trägst, dass du mit Jesus verbunden bleibst, dann wird diese Frucht in deinem Leben entstehen. Ob du willst oder nicht, es wird passieren. Aber auch die Umkehrung ist richtig. Wenn ich ein Leben lebe, das diese Dinge nicht abbildet, dann stimmt etwas an meiner Beziehung zu Christus nicht. Und da kann ich vielleicht noch so viele Bibelverse lernen, noch so viele Abschlüsse machen und was weiß ich. Es geht um die Beziehung, die du zu deinem Herrn hast. Und sie entscheidet darüber, wie viel Frucht in deinem Leben freigesetzt wird. Wenn Jesus in deinem Leben am Wirken ist, dann setzt er immer zuerst an deinem Herzen an. Das ist die Voraussetzung. Hesekiel 11, ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnung halten und danach tun. Ich will das steinerne Herz wegnehmen. Wenn Jesus in unserem Herzen am Wirken ist, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann setzt er an unserem Herzen an. Und dann macht er unser Herz so weich und durchlässig, dass die guten Werke, die vorbereitet wurden, dass wir sie ganz natürlicherweise tun. Dann fällt es uns nicht schwer, stehen zu bleiben und das zu tun, was uns aufgetragen wurde. Vielleicht bleibt am Schluss noch eine Frage, was hat dein Herz vielleicht hart werden lassen? Vielleicht sitzt du heute hier und du merkst das und sagst, hey, wenn du wüsstest, Markus, wie viel ich gegeben habe, und wenn du wüsstest, dass ich zu denen gehöre, die nach dem Ansehen beurteilt wurde, und wenn du wüsstest, wie schwierig es mir fällt, weil ich vielleicht nicht gewisse Standards erfülle oder etwas abbilde, das gut ankommt, um irgendwo anzudocken, wenn du wüsstest, wie schwierig das ist, lass nicht zu, dass das dein Herz hart macht. Bleib bei Jesus, er wird daran wirken und er wird genau auch an diesen Dingen ansetzen, um Heilung zu schenken, um an deinem Herzen zu wirken, um dich wieder empfänglich zu machen, dass Frucht entsteht. Vielleicht sagst du, hey, ich bin heute hier und wenn du wüsstest, wie auf mir rumgetrampelt wurde, lass nicht zu, dass das dein Herz hart macht. Vielleicht gehörst du zu denen und du weißt das, die auf andere rumgetrampelt haben. Bleib bei Jesus, lass zu, dass er dein Herz weich macht. Er hat uns zugesagt, dass er nicht mal daran vorbeigeht, wenn wir anderen ein Glas Wasser reichen. Wie viel mehr, wenn wir dann in unserem Leben eine Sehnsucht danach entwickeln, dass unser Herz so ausgerichtet ist, dass es ganz natürlicherweise in diesen guten Werken lebt und sie vollbringt, die er für uns vorbereitet hat.